Dann haben wir ja beim letzten Mal angefangen mit den Grundlagen der Programmierung. Und ein Punkt davon waren ja so die verschiedenen allgemeinen Programmkonstrukte. Und jetzt würden wir mal so konkrete uns anschauen. Das eine beim letzten Mal, das waren ja diese Möglichkeiten der Zuweisung. Und hier geht es darum, dass Sie hier eine Speicherzelle haben, die einen Namen hat und der können Sie einen Wert zuweisen, wobei auf der linken Seite typischerweise da steht der Name einer Variablen, das heißt also hier der Name einer Speicherzelle. Auf der rechten Seite kann natürlich hier ein Ausdruck stehen und wenn hier beispielsweise der Name einer Speicherzelle steht, dann wird nicht der Name genommen, sondern wird der Inhalt dieser Speicherzelle genommen. Hier spielt der Name eine Rolle, hier spielt dann der Inhalt der Speicherzelle eine Rolle. Das andere, so andere grundlegende Programmkonstrukte sind diese Alternativanweisungen. Und mit diesen Alternativanweisungen ist es möglich, den Ablauf, den Programmablauf zu steuern. Also hier zur Steuerung des Programmablaufs. Und da geht es also darum, welche Teile Ihres Programms ausgeführt werden soll. Und da gibt es halt so die Möglichkeiten, also Alternativen. Hier, das ist die Bedingung, dieser erste Teil. Und das heißt also, if oder wenn a kleiner b, größer b ist, dann macht man das hier und sonst macht man das hier. Das heißt also hier, das entspricht diesem Ja-Fall und der untere Teil hier, der entspricht dann dem Nein-Fall. Und diese beiden Wörter hier, dieses if und else, das sind Schlüsselwörter von der Programmiersprache. Die sind vorgegeben. Da können Sie jetzt nicht sagen, ich übersetze es auf Deutsch und schreibe das Deutsch hin und dann funktioniert es genauso. Also das geht natürlich nicht. Sondern Sie müssen genau diese Begriffe oder diese Worte hernehmen. Und man nennt sie Keywords oder Schlüsselwörter. Sie können das Ganze schachteln. Und wenn man sich das Ganze hier anschaut, dann ist ja hier dieses Ganze, dieses if a größer b, z gleich a, das heißt also der Inhalt von a wird der Variablen z zugewiesen. Also hier habe ich wieder die Bedingung, die hier abgefragt wird. Und dann habe ich hier meinen Ja-Fall, das ist genau der. Und dann habe ich aber hier diesen Teil hier, diese Schachtelung, das ist hier der Nein-Fall von 1. Also hier, wenn die Bedingung erfüllt ist, macht er das, wenn sie nicht erfüllt ist, macht er das hier. Und jetzt ist so, dass ich hier mehr oder weniger, kann man sagen, eine Alternative mit dem, ja, kann ich als 2 bezeichnen. Das hier a kleiner b, das ist wieder die Bedingung jetzt von 2, von dem zweiten Teil. Das ist der Ja-Fall von der Bedingung hier. Und das ist der Nein-Fall von der Bedingung. Und wenn man sich das Ganze hier anschaut, if a größer b, dann macht er das. Else, if a kleiner b, dann macht er das und sonst, also else c ist gleich 0 und das heißt hier, das entspricht, also hier entspricht Fall, dass a gleich b ist, weil das kleine, größer habe ich hier, das kleine habe ich hier und dann bleibt genau der eine Fall übrig. Nämlich, dass dieses a gleich dem b ist, also hier die Gleichheit. Also man kann hier das Ganze entsprechend schachteln und es gibt noch so verallgemeinerte Konstrukte wie switch oder case, sind alternativ, in manchen heißen sie switch, in manchen heißen sie case und da ist es so, dass sie so mehrere Fälle mehr oder weniger der Reihe nach angeben können. Das heißt also, wenn a gleich 1 ist, macht das, wenn a gleich 2 ist, macht das, a gleich 3 das, a gleich 4 das. Also so, was ich letztes Mal auch in der Vorlesung schon mal kurz gezeigt habe und auch hingeschrieben habe. Weil hier können Sie immer nur binär, nämlich ja oder nein. Und wenn Sie so 3 oder 4 Alternativen haben, dann müssen Sie das alles auf entsprechende Ja- oder Nein-Fälle abbilden. Macht das Ganze natürlich ein bisschen unübersichtlich. Ein anderes wichtiges Konstrukt sind also hier diese Schleifen. Und da gibt es entsprechend unterschiedliche Möglichkeiten. Nämlich das eine sind hier diese Vorschleifen. Da ist das hier wieder ein Schlüsselwort, dieses Vor. Dagegen hier, das ist ein Name von einer Variablen und das ist ein Name von einer Variablen. Also hier, das ist ein Schlüsselwort, vordefiniert von der Programmiersprache. Und da ist es natürlich problematisch, wenn Sie eine Variable mit dem Bezeichner vor wählen wollen. Das ist etwas, was Sie natürlich nicht machen sollten, weil dann unter Umständen der Übersetzer oder der Compiler, wenn er da durchgeht, sieht dann vor und dann geht's aber anders weiter und dann sagt er Ihnen, also hier stimmt was überhaupt nicht. Also Schlüsselwörter, ob das jetzt if ist, for oder else oder while, das sind Bezeichner, die Sie nicht für eine Variable verwenden sollten, weil sonst kriegen Sie Fehlermeldungen. Da ist es jetzt so, Sie haben hier 3 Einheiten oder 4 Einheiten, nämlich i gleich 0, i kleiner n, i ist gleich i plus 1 und hier Sum ist gleich Summe plus i. Da ist es so, wenn man von vorne anfängt, das hier definiert den Startwert. Das heißt also hier den Anfangswert und das i ist im Grunde genommen ein Zähler. Also hier i ist Zähler. Und das Ganze fängt halt hier jetzt bei i gleich 0 an. Und wenn i gleich 0 ist, dann führt er also das hier durch. Nämlich die Summe nimmt er hier von dies 0 und dann addiert er hier 0 drauf. Und dann kommt als Ergebnis hier Sum gleich 0. Dann ist es so, dann kommt dieses Inkrementieren oder Hochzählen ins Spiel, nämlich i ist zurzeit gerade 0 und jetzt addiert er einfach das um 1 auf. Das heißt also, das neue i ist jetzt nicht mehr 0, sondern das ist 1 und dann überprüft er, ob diese 1 kleiner als n ist. Wenn es kleiner als n ist, dann macht er das weiter. Und jetzt geht's hier los, dass er jetzt wieder dieses ausführt, nämlich Summe, das ist immer noch 0 und dann addiert er jetzt die 1 auf und das heißt, also meine Summe wird jetzt 1. Dann wird das hier wieder inkrementiert, Summe ist gleich, also hier i ist gleich 2, schaut nach, ob 2 kleiner 10 ist, trifft zu, also macht er das hier und jetzt wird hier dieses Summe, die 1 und das Ganze plus 2, dann hat er hier die entsprechenden 3. Und insgesamt würde das jetzt laufen, bis er bei dem Zähler i gleich 11 ist. Bei 10 macht das noch. Wenn er 11 ist, dann ist es so, dass er hier vergleicht. Ist 11 kleiner entsprechend, oder sogar bei 10, Entschuldigung, bei 10 hört er schon auf, nämlich ist 10 kleiner als 10. Dann hört er hier entsprechend auf. Das heißt also, das hier wird nicht mehr durchgeführt. Also was noch durchgeführt wird, ist i gleich 9. Und da ist das Ganze halt hier, entspricht hier 0 plus 1 plus 2 und so weiter. Bis er bei 9 ist. Und dagegen das 10 wird ja nicht mehr durchgeführt. Das ist sozusagen mein Abbruch. Und dann, wenn er hier abgebrochen wird, dann würde er im Programm hier an der Stelle nämlich genau danach weitermachen, was unmittelbar nach dieser Vorschleife herkommt. Und auf die Weise ist so, kann man jetzt beispielsweise Zahlen aufaddieren oder kann bestimmte Sachen, die man mehrmals durchführen will. Hier ist so, wenn Sie diese Vorschleife anschauen, da habe ich vordefiniert den Startwert und das Ende und auch den Zähler. Ich könnte genauso gut auch sowas schreiben hier vor und dann habe ich von i gleich 9 und ich könnte hier i kleiner gleich 0 machen und i ist gleich i minus 1. Ich kann genauso gut von oben runterzählen und dementsprechend dann eine Menge von Anweisungen hier durchführen. Das heißt also, das ist im Belieben des Programmierers. Aber ich laufe immer eine bestimmte Anzahl von Iterationen da durch. Hier, das ist jetzt etwas anderes, das ist eine zweite Möglichkeit mit dieser While-Schleife. Das hier ist auch wieder ein Schlüsselwort, dieses While. Dann habe ich hier eine Bedingung. Und wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann ist hier so, dass dieser Teil hier ausgeführt wird. Wenn ich jetzt halt hier beispielsweise als Bedingung wählen würde, i ist gleich 0, dann würde das heißen, dass dieser Teil von Ihrem Programm nicht bearbeitet wird, sondern er würde, weil i größer als 0, er würde sofort an die Stelle hierher springen und da weitermachen. Wenn Sie dagegen jetzt wählen würden, i ist gleich 10, dann ist so, dass er hier reingeht, weil 10 ist natürlich größer 0. Und dann würden Sie hier beispielsweise Summe ist gleich Summe mal i. Das heißt also, man würde hier Summe ist gleich, die Summe ist gleich 1 und dann hier entsprechend mal 10. Und dann ist es so, dass Sie hier entsprechend dieses i subtrahieren und es wäre dann hier i ist gleich 9. Und dann geht er wieder rauf. Und er läuft dann so lange durch, bis er irgendwann das i bei 0 ist und dann würde er hier an der Stelle weitermachen. Wichtig ist so, wenn wir das jetzt nicht drin hätten, das i ist gleich i minus 1, dann hätte man eine schöne Schleife, die nie aufhört. Sondern die läuft dann ständig durch. Sondern was man hier also braucht, in Ihrem Programmteil, das zur While-Schleife gehört. Und das mit den Klammern ist so, hier beginnt's und hier ist es zu Ende. Alles drin, zwischendrin wird ausgeführt. Wichtig ist so, dass diese Variable irgendwann diese Bedingung erfüllt. Also man kann hier sagen, Achtung, Variable muss irgendwann Bedingungen erfüllen, wenn Sie die aus Versehen jetzt hat, dieses minus 1 durch ein Plus ersetzen, dann würde er ja 10, 11, 12, 13, 14 hochzählen und er hört effektiv nie auf. Man sieht also hier auch drunter eine einfache Schleife, die nie aufhört. Das heißt, Sie könnten hier while true reinschreiben. Das ist eine Schleife, die nie aufhört. Und es gibt nur eine Möglichkeit, dass Sie mit irgendwie aus dieser Schleife herausspringen. Diese Möglichkeit gibt's, so ein Exit. Wenn Sie sowas nicht haben, dann würde das bedeuten, es würde unendlich lange laufen. Diese Art von Schleifen sind insofern ganz interessant, und zwar, wenn Sie einen Server haben. Die Server so eine Serversoftware, die wartet ja immer wieder auf Requests von irgendwelchen Webbrowsern, dass sie irgendwas wollen, so einen Webserver. Und jetzt kann man natürlich den so unendlich lange laufen lassen, nämlich der wartet effektiv ja nur auf Anfragen. Wenn eine Anfrage kommt, bearbeitet er sie und ansonsten wartet er. Und im Grunde genommen können Sie den hier so durch so eine Schleife laufen lassen und wenn irgendwann der Systemadministrator das ganze System runterfährt, dann wird natürlich automatisch auch dieses Programm beendet. Und aber man kann das dann mehr oder weniger so lange laufen lassen, wie es halt vom Systemadministrator gewünscht ist. Es gibt noch andere Möglichkeiten, do while. Hier ist es so, da wird die Bedingung zunächst abgefragt und dann, wenn sie erfüllt ist, wird das ausgeführt. Bei do while ist es umgekehrt. Da wird zunächst werden zunächst die Anweisungen ausgeführt und dann wird die Bedingung abgeprüft. Also die Bedingung wird, Abprüfung findet hinterher statt. Und das bedeutet natürlich, wenn Sie so ein do while verwenden, dass diese Abfolge mindestens einmal ausgeführt wird. Dagegen, wenn Sie sowas haben, dann kann es passieren, dass diese Anweisungsmenge kein Mal ausgeführt wird, nämlich wenn die Bedingung auch am Anfang nicht erfüllt war. Und repeat until ist dann sowas Vergleichbares. Wird man aber jetzt nicht drauf eingehen. Das sind jetzt hier so die wichtigsten Programmkonstrukte, die wir haben. Und jetzt wird man zur objektorientierten Programmierung gehen. Das ist ja genau das, womit Sie dann auch zu tun haben mit der Java-Programmierung. Und wenn wir jetzt nochmal uns das Ganze anschauen in Java, das ist so ein Beispiel von einer objektorientierten Sprache, Programmiersprache. Und muss ich bloß immer treffen. Und es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten und da gibt es also hier die prozedurale Programmierung und das könnte man also hier sagen, zum Beispiel ist C-Programmierung so eine Möglichkeit für ein Prozedural. Bei dem Objektorientierten ist so, dass die Objekte und die Daten im Vordergrund stehen, also die Daten und die Objekte und mit den Objekten sind auch die ganzen Operationen eng verbunden. Dagegen bei der prozeduralen Programmierung ist es so, dass Sie auf der einen Seite die ganzen Anweisungen haben und auf der anderen Seite haben Sie die Daten, auf denen die Anweisungen operieren. Das heißt, Sie haben eine strikte Trennung. Und man sieht dem Programm nicht sofort an, welche Operationen zu welchen Daten gehören. Dagegen bei der objektorientierten sehen Sie sofort aufgrund von der Definition, welche Operation auf welchem Objekt ausgeführt wird. Und man spricht also hier dieses Zusammenfassen von den Funktionen und den Daten, man spricht hier von Verkapselung, also man kapselt das Ganze zu einer Einheit. Und man spricht hier oft bei den Funktionen, verwendet man oft diesen Namen Methoden. Und das Methoden sind die Operationen, die auf den Daten des Objekts ausgeführt werden. Jetzt schauen wir uns mal so an, wie so ein Objekt an sich mal ausschaut. Man hat so vier spezifische Eigenschaften und im Grunde genommen ist es so, dass man also sagen kann, ein Objekt, das ist so ein Exemplar eines Gegenstandes und das ist vergleichbar oder sehr ähnlich zu dem, was wir in Datenbanken hatten mit diesen Entity Relationship Diagrammen, wo wir auch gesagt haben, ja, alles, was irgendwie so Gegenstand ist, für unsere Datenbankmodellierung des Pakts, das sehen wir als Entität an. Jetzt wird man an sich sagen, das ist eine Instanz oder das ist ein Objekt. Und das kann natürlich aus der realen Welt sein, das kann aber hier natürlich auch aus der virtuellen Welt sein. Also klar, man muss nicht, Objekte sind nicht nur Objekte, die man physisch anfassen kann, sondern es können auch abstrakte Objekte sein. Ein Objekt hat eine Identität. Also hier kann man also sagen, das hat eine Identität und zwar einen eindeutigen Objektnamen. Und da ist es oft so, dass man also hier einen Namen hat, den man vom Benutzer vergeben hat. Und dann gibt es aber meist noch einen internen Namen. Und da hat man dann sicherlich von ihrem Laufzeitsystem, und das macht nicht der Programmierer, sondern das macht so das Ablaufsystem, beispielsweise also die Java Virtual Machine, die virtuelle Maschine macht das, nämlich hier Name auf, also die Abbildung auf die interne ID. Und da ist es oft so, und da ist es so, dass typischerweise im Programmablauf wird die interne ID verwendet. Was nehmen Sie da oft her? Da wird gerne die Speicheradresse verwendet, an der das Objekt abgelegt wird. Das ist einfach so, dass die Speichernummer, die man von Rechnerarchitektur her kennt, die wird einfach so als interner Name verwendet. Dann hat so ein Objekt hat einen Zustand, der ist definiert, dass man also sagen kann, jedes Objekt hat Attribute. Und wir kommen ja danach zu Beispielen noch von so Objekten. Das hat Attribute und diese Attribute haben Werte. Man spricht hier also von Attributen, Attributwerte, manche nennen es auch Instanzvariablen, darum habe ich das Ganze also hier in Klammern nochmal dazu geschrieben. Aber typischerweise spricht man also von Attributen und Attributwerte. Dann gibt es sogenannte öffentliche und private Daten. Private bedeutet, diese Attribute sind nach außen hin nicht sichtbar. Die kann ein anderes Objekt nicht lesen direkt. Public oder öffentlich bedeutet, ein anderes Objekt kann diese internen Attribute von außen her lesen. Und das können Sie einstellen, ob Sie sowas wollen oder nicht. Das Verhalten von einem Objekt wird gegeben durch die Menge der Operationen. Und da habe ich ja gesagt, die nennen wir im Zusammenhang von dem objektorientierten Programmierung Methoden. Und diese Methoden, die können einerseits auf diesen Attributen arbeiten und diese verändern. Auf der anderen Seite können die natürlich auch wieder Operationen anderer Objekte aufrufen. Das heißt also hier, die Möglichkeiten, die Daten anderer Objekte aufzurufen, wird typischerweise über Operationen gemacht. Und dann gibt es natürlich Objekte, die miteinander in Beziehung stehen können. Und sagen können, also hier, dieses Objekt ist beispielsweise ein entsprechendes Unterobjekt von einem anderen Objekt. Das heißt, man kann entsprechend auch solche Hierarchien und Beziehungen herstellen, wie man das beispielsweise von ER erkennt. Und jetzt hat hier der Zugriff auf Objektdaten, der ist jetzt hier so Objektname, dann typischerweise Punkt, dann der Attributname und dann hier der Attributwert. Und das Ganze hier ist genau so, wie wir das vorher gesehen haben, das ist eine Zuweisung. Das heißt also, diesem Attribut wird dieser Wert zugeordnet. Die Objekte, da habe ich genau dasselbe wieder wie bei dem Datenbanken. Da hatte ich ja auch meine Instanzen, der Kunde Meier, Kunde Müller, Kunde Schmidt, die konnte ich ja alle unter diesen Entity-Typ Kunde zusammenfassen. Hier kann ich alle Objekte, die von der gleichen Art sind, die kann ich zusammenfassen in eine Klasse. Und alle Objekte, beispielsweise ich habe ein Objekt, das Objekt Schmidt, das Objekt Meier, das Objekt Müller, die kann ich zusammenfassen in das Objekt Person. Und zu einer Klasse kann es also dann wirklich mehrere Objekte an sich geben. Die Objekte sind dann Instanzen einer Klasse. Wichtig ist so, alle Objekte, die zur gleichen Klasse gehören, die haben die gleichen Attribute, die Attributnamen, nicht jedoch die Attributwerte, also hier nicht jedoch Attributwerte. Und so ein ganz triviales Beispiel kann man sich ja vorstellen, dass hier ein Attribut, könnte ein Attribut Alter haben. Also hier Attribut Alter. Klar, der Schmidt und der Meier, die können unterschiedliches Alter haben. Insofern können die Attributwerte sich unterscheiden, weil nämlich sich das Alter unterscheidet. Aber beide Attribute hier oder alle drei hätten dieses Attribut Alter und das dann entsprechend eingegeben wird. Und das ist also vergleichbar mit demselben, was man ja von Datenbanken her kennt, wo wir gesagt haben, wir haben unsere Tabelle und in der Zeile haben wir diese Instanzen von den Entity-Chips, von den Entitäten. Und da ist es so, dass jede Spalte überall bei jedem, bei jeder Instanz vorhanden ist. Und beispielsweise hätten wir da so eine Spalte Alter. Und das ist genau das Entsprechende, was ich hier bei den Objekten und Klassen habe. Das Verhalten ist auch gleich. Das heißt also hier, alle Objekte, die zu einer Klasse gehören, haben das gleiche Verhalten. Das heißt, die haben die identischen Methoden und alle Operationen, die bei Schmidt verfügbar sind, sind auch bei Meier und Müller verfügbar. Das heißt also hier, das sind immer alle. Und jedes Objekt weiß, zu welcher Klasse es gehört. Also hier dieses Know-how, das ist dann zugeordnet. Und jetzt, wenn wir uns so eine Klassendefinition einfach mal anschauen, dann habe ich hier Public Class. Circle, das ist einfach ein Kreis. Und jetzt habe ich hier drei Attribute. Nämlich hier Double X, Y, das ist einfach der X- und Y-Wert von meinem Kreis. Und dann hier Double Radius. Also ich habe hier, das sind meine Attribute. Und da ist es jetzt so, dass ich hier nichts spezifiziert habe. Nämlich, hier steht kein Public dabei. Und hier kann man also sagen, das sind private Daten. Also hier, ich habe es nicht gekennzeichnet als öffentlich. Und zugreifen auf diese Attribute darf man nur mit Hilfe dieser Methoden. Ein anderes Objekt darf auf diese Attribute nicht zugreifen, sondern der Zugriff kann nur über diese Methoden erfolgen. Und das ist jetzt hier so, dass man sagen kann, ich habe hier drei Methoden. Also hier, das sind die Methoden Circumference, das ist also der Umfang. Dann hier Area, das ist die Fläche. Und dann habe ich hier noch Circle. Circle hat eine spezielle Bedeutung, nämlich das ist ein Konstruktor. Und was bedeutet jetzt so ein Konstruktor? Mit diesem Konstruktor kann ich Objekte dieser Klasse erzeugen. Und weil die kommen ja nicht von irgendwo her, sondern jedes Mal, wenn ich ein neues Objekt brauche, dann muss ich also diesen Konstruktor von der Klasse aufrufen und der generiert mir dann entsprechend ein neues Objekt zu dieser Klasse. Und Double, das ist genau das, was wir ja schon mal hatten mit dieser doppelten Genauigkeit. Hier Public und Private. Wenn das hier fehlt, dann ist das hier Private und der Zugriff nur innerhalb von der Klasse möglich. Dagegen hier bei dem Public ist so, das können hier andere Objekte aufrufen, die nicht zu der Klasse gehören. Und die können also beispielsweise die Flächenberechnung entsprechend aufrufen. Und gut, damit kann man hier das Ganze jetzt mal so belassen. Und jetzt können wir uns so erzeugen von einem Objekt anschauen, wie man so ein Objekt erzeugt. Die Klasse, das ist ja jetzt wieder entsprechend dieser Circle. Und jetzt hier, ich vereinbare zwei Variable und das wird hier so als Datentyp verwendet. Das ist einfach mein Datentyp. Und diese Variablen Kreis 1, Kreis 2 haben diesen Datentyp. Das Objekt, das gibt's noch nicht. Sondern das Objekt wird erst hier vereinbart. Mit diesem New und dann diesen Namen, diesen Konstruktor. New Circle und jetzt erzeugt er hier ein neues Objekt, das dieser Variablen zugeordnet wird. Also hier die neues Objekt. Neues Objekt. Und hier zugreifbar über Kreis 1. Und hier gebe ich also an meinen X-Wert, da gebe ich an meinen Y-Wert und da gebe ich an meinen Radius. Und damit habe ich also hier entsprechend einen neuen Kreis. Und jetzt kann ich natürlich hergehen und kann die Fläche berechnen. Kreis 1, Punkt Area, das heißt also hier Methodenaufruf. Und damit und das Ergebnis, was bei dieser Flächenberechnung auch rauskommt, das weise ich dann dieser Variablen zu, die also vom Typ Double ist, also doppelte Genauigkeit und dementsprechend eigentlich der Name von der Speicherzelle. Und wenn ich jetzt einen neuen Kreis haben will mit anderen X- und Y-Werten, dann ist es so, ich mache hier wieder das New und habe hier den X-Wert, Y-Wert und meinen Radius. Und dann möchte ich hier den Umfang haben. Dann gebe ich also hier wieder die Methode an, die ich haben will. Also hier Methode und wichtig natürlich hier den Objekt, also hier Objektname. Und wenn ich jetzt sowas schreiben würde, Kreis 1 und jetzt hat hier die Umfangberechnung, dann würde er entsprechend den Umfang berechnen für den Kreis 1. Genau, das ist in der Klasse. Das ist genau die Funktion, die da drin steht. Bitte das? Moment, dann kommen wir nochmal kurz. Das Return, was das bedeutet. Und zwar, das ist auch ein Schlüsselwort. Und zwar, das bedeutet, liefere das hier als Ergebnis zurück. Return, das heißt, liefere Ergebnis zurück. Weil jetzt, wenn Sie natürlich dieses Return nicht hinschreiben würden, dann würde das bedeuten, dass er hier das hier berechnet. Also das Ganze, das gehört natürlich hier so zusammen. Da könnte man auch Klammern drum machen, aber die lasse ich jetzt mal weg. Dann würde das hier berechnen und dann würde ja hierher kommen, würde zurückkehren und würde nichts zurückliefern. Das heißt also, mit dem Return geht es darum, dass ich hier entsprechend das Ergebnis, das er hier berechnet, auch zurückliefere. Und genauso ist es hier. Das ist der Ergebnistyp, den ich zurückliefere, nämlich doppelte Genauigkeit. Und hier sage ich, ich soll genau das hier als Ergebnis zurückliefern, die Berechnung. Gut, das Erzeugen. Und jetzt, wenn man sich das Ganze hier anschaut, dann schaut das Ganze jetzt halt im System so aus. Ich habe ja hier, wenn ich hier durchgelaufen bin, habe ich jetzt zwei Objekte. Kreis 1, Kreis 2 und dann habe ich die Klasse Circle. Die entsprechend hier ist die Klassenbeschreibung drin plus die Methoden. Die sind hier drin. Und jedes Mal, wenn Sie ein Objekt erzeugen, dann erzeugen Sie sowas hier. Und da sind die Attribute mit den privaten Werten drin. Also die Attribute sind privat. Dagegen diese, oder sind spezifisch für ein Objekt. Und wenn ich also hier zwei Objekte, Kreis 1, Kreis 2 habe, dann hat der sein X, der hat sein Y, der sein R, der sein X, der sein Y, der sein R und jeder hat seine eigenen Werte, kann er da drin haben. Dagegen hier diese Methoden, die sind für alle entsprechenden Objekte gleich. Und das ist genau auch der Grund, warum der natürlich hier diese Verbindung nach hinten zu seiner Klasse benötigt. Weil wenn ich jetzt das hier nicht hätte, dann würde ich natürlich diese Methoden nicht mehr finden. Dann müsste ich alle Methoden da reinkopieren. Und das würde ja bedeuten, wenn ich also 10 Objekte habe, dann würde ich diesen Programmteil 10-mal in die Objekte reinkopieren, was natürlich das Ganze extrem aufblähen würde. Und wenn dann irgendeiner das verändert, dann würde unter Umständen die Objekte hätten dann ein unterschiedliches Verhalten. Und wir haben ja gesagt, alle Objekte, die zu einer Klasse gehören, haben dasselbe Verhalten. Und das kann ich damit sicherstellen, dass also diese Methoden sind ein gemeinsamer Teil und die verbleiben bei der Klasse. Und wenn mir die Klassenbeschreibung fehlt, dann kann ich effektiv keine Methoden ausführen, weil dann fehlen mir diese Methoden zur Ausführung. Und ich kann auch hier die Namen nicht umbenennen. Ich kann nicht sagen, bei Kreis 2 heißt es XX und bei Kreis 1 heißt es X. Die heißen immer, das heißt, bei jedem Kreis heißt es X. Gut, Vererbung, das ist jetzt nicht so ganz biologisch, was hier, wie das die Vererbung da stattfindet, aber hat gewisse Ähnlichkeiten. Und mit Vererbung gibt es die Möglichkeit, die Klassen zu organisieren. Und wichtig ist hier so das Ziel, man hat hier eine Wiederverwendung. Und wenn wir mal einfach mal so die Definition uns anschauen, dann kann ich also sagen, seien also K und KI Klassen. Und dann kann ich also so Beziehungen herstellen. Beispielsweise hier K1 bis KN und dann habe ich also hier die Klasse K und da kann beispielsweise hier K kann von K1, von K2, von K3, K4 und so weiter erben. Eigenschaften. Und also hier K erbt von den Klassen. Und was erbt es? Natürlich, es erbt die Struktur. Und das Verhalten. Struktur bezieht sich auf die Attribute, also hier die Attribute, und das Verhalten bezieht sich natürlich hier auf meine Methoden, die wir da erben können. Und die Beziehung jetzt zwischen den Klassen ist so, dass wir sagen, K1 ist eine Oberklasse von K oder K ist eine Unterklasse von K1. Also je nachdem, wie ich das Ganze hier sehe, der Pfeil geht immer so. Das heißt von der Unterklasse zur Oberklasse. Und, Und die, wie ich also gesagt habe, übernehmen die Eigenschaften, die Operationen, aber auch die Beziehungen. Und das Ganze kann natürlich über mehrere Klassen gehen, über mehrere Stufen gehen. Und ich könnte natürlich sagen, ich habe hier eine Klasse L und L ist eine Unterklasse von K. Und K ist wieder eine Unterklasse von K1. Und dann könnte man natürlich hier sagen, L ist transitiv gesehen eine Unterklasse von K1. Also ich kann mir so eine ganze Hierarchiestufe hier entsprechend aufbauen. Und jetzt, wenn man so ein Beispiel hier sich anschaut, dann habe ich hier die Klasse Fahrzeug, ich habe die Klasse Auto und ich habe die Klasse jetzt BMW. Dann würde man also sagen, die Klasse BMW erbt von der Klasse Auto und hier Auto erbt von der Klasse Fahrzeug. Und jetzt ist so, dass man natürlich hier, wenn man das Ganze so orientiert, dass man hier natürlich Klassen etwas unterschiedliches Verhalten oder Attribute haben. Weil bei Fahrzeug könnte natürlich auch hier auch so eine Unterklasse haben wie Fahrrad. Und das ist ja auch ein Fahrzeug. Aber man könnte ja natürlich jetzt hier entsprechend festlegen, Auto, das ist ein, hat einen Antrieb. Und zwar, ob das jetzt hat einen Motor, könnte ich also festlegen, das hat einen Motor. Und gut, jetzt gibt es natürlich die E-Bikes, die haben das auch, aber die lassen wir mal außen vor. Wir sind noch vor der E-Bike-Zeit und dann hätte also wirklich hier diese Klasse einen Motor und diese Klasse hätte jetzt noch keinen. Und auf die Weise würde man natürlich hier Attribute haben. Die Attribute beziehen sich auf die Klasse und es gibt aber hier in der Klasse Auto zusätzliche Attribute, die aber nicht hier drin sind. Und hier in der Klasse BMW gibt es natürlich jetzt wieder zusätzliche Attribute, die hier wieder nicht drin sind. Also hier kann man so eine ganze Hierarchie aufbauen, ähnlich wie wir das auch in Datenbanken gemacht haben, wo wir gesagt haben, mit der Vererbung, Generalisierung oder Spezialisierung mit dem ISA, da hatte ich ja auch so die Möglichkeit, wo ich gesagt habe, gut, es gibt Mitarbeiter an der TU oder Studenten an der TU, dann gibt's hier entsprechend Angehörige der TU und wo man also sagt, gut, Studenten an der TU haben eine Matrikelnummer, Angehörige an der TU natürlich nicht notwendigerweise. Jetzt gibt's hier so zwei unterschiedliche Arten von der Vererbung. Es gibt diese Einfachvererbung. Und das hier wäre so ein Beispiel einer Einfachvererbung. Es gibt nur einen Vorgänger, BMW, Auto, Fahrzeug. Mehrfachvererbung könnte man sich jetzt so vorstellen, ich habe hier Auto und habe hier eine Klasse Rad. Also hier Auto und Rad und dann hätte ich hier sowas wie Auto, Reifen. Und das wäre also hier, würde von der Klasse Auto erben und würde von der Klasse Rad erben. Und das wäre jetzt ein Beispiel von Mehrfachvererbung. Und natürlich ist die Einfachvererbung vom System etwas einfacher zu handhaben, aber manchmal ist das auch ganz praktisch, wenn man so eine Mehrfachvererbung hat. Beispiel, das wir vorher auch schon weiter fortführen kann, was wir ja vorher hatten, dieser Circle, diesen Kreis, der reicht uns jetzt nicht und sagt, wir wollen so einen grafischen Kreis haben und jetzt kann man hier eine neue Klasse haben, nämlich dieses Graphic Circle. Und hier, das sind jetzt wieder entsprechende Schlüsselwörter. Das hier ist ein Schlüsselwort, das Extends. Class ist ja ein Schlüsselwort, public, dann hier entsprechend auch public und so weiter. Oder hier das Void, da komme ich danach nochmal gleich dazu. Hier, das Extends bedeutet, das hier ist eine Unterklasse von Circle. Also das hier ist die Oberklasse. Also hier Oberklasse. Und Und da ist es jetzt so, die Variablen, also diese Attribute, oder manchmal oder oft heißen es Variable, manchmal heißen es Attribute. Das können Sie also hier, je nachdem, was Sie für ein Buch lesen, finden Sie das eine oder das andere Wort. Ist so, die erben Sie natürlich, also hier dieses Graphic Circle, erbt all diese Attribute X, Y und R und dann natürlich die Methoden. Und jetzt ist es so, dass unser Graphic Circle hat zwei zusätzliche Variablen, also hier zusätzliche Attribute. Und zwar dieses O und F, die meine Farbe repräsentieren. Dann habe ich hier meinen Konstruktor, Graphic Circle, das ist wieder mein Konstruktor. Und hier noch, was ich vorher also nicht gesagt habe, der Konstruktor, der Name dieser Konstruktormethode ist immer identisch mit dem Klassennamen. Also hier, dass wenn Sie so eine Klassenbeschreibung durchgehen und Sie finden dann eine Methode, die genau diesen Namen hat, den die Klasse auch hat, dann wissen Sie, das ist ein Konstruktor. Und es gibt unten, eine Klasse kann mehrere Konstruktoren haben, aber im Normalfall hat es jetzt mal einen, so wie wir das haben, aber es gibt da die Möglichkeit, dass Sie mehr haben. Und das ist hier der identische Name, den Sie hier oben haben. Und jetzt haben Sie hier natürlich auf der einen Seite hier die X-Koordinate, Y, den Radius und zusätzlich die beiden Attribute, nämlich hier dieses Outline und Fill. Und jetzt sieht man hier schon, das ist hier der Verweis, also hier Verweis auf Konstruktor in Oberklasse. Und das wird ausgedrückt mit diesem Super. Also Super bedeutet, geh zu dem Vorgänger, das heißt also zu meiner Oberklasse. Hier erzeugt er das entsprechende Objekt und dann hier wird er noch zusätzlich die Variablennamen die Werte für O und F zuordnen. Und hier sieht man auch, dass man eine neue Methode hat. Also hier neue Methode. Und da ist es jetzt so, das ist die Methode, die einen entsprechenden grafischen Kreis zeichnet am Bildschirm. Und jetzt sieht man, vielleicht noch kurz drauf, sieht man, hier habe ich dieses Void. Void heißt, es gibt kein Ergebnis, was zurückgeliefert wird, sondern diese Prozedur oder diese Methode, die führt einfach eine Funktion hier aus. Die habe ich jetzt einfach mal hier so zusammengefasst, weil das eine Funktion ist oder eine Operation, die von einer grafischen Library zur Verfügung gestellt wird. Da gibt es auch kein Return. Weil nämlich ich liefere kein Ergebnis zurück. Ich könnte natürlich hier so ein Ergebnis zurückliefern, beispielsweise ob es erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist. Habe ich jetzt hier nicht, sondern mit dem Void sage ich, die Funktion, also diese Methode läuft durch und wenn sie fertig ist, ist sie fertig. Sie liefert nichts zurück. Ein Konstruktor ist die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier sage, Kreis X und dann sage ich Nu und jetzt hat Graphic Circle, das bringe ich jetzt nicht mehr ganz hin, dahin, dann ruft er genau diese Methode auf. und führt diese Methode aus. Er konstruiert ein neues Objekt und das jetzt dann mit Kreis X zugreifbar ist. Das geht über diesen Konstruktor. Also die Konstruktion eines Objekts. Also es ist so, das hat man ja, wenn Sie das vorher nochmal anschauen, bei dem Beispiel hier, dann ist es so, dann habe ich hier Circle, Kreis 1, Kreis 2, das war nur der Datentyp. In dem Augenblick habe ich noch kein Objekt. Das Objekt kriege ich hier mit Nu und im Grunde genommen, was passiert hier? Aufruf des Konstruktors, der Klasse Circle. Und das ist genau das, was man ja jetzt auch bei dem entsprechenden haben, bei der Vererbung. Wenn Sie die Vererbung anschauen, bei dem Beispiel, dann mache ich genau dasselbe. Ich mache hier, oder das Beispiel habe ich jetzt hier nicht hingeschrieben, aber was ich jetzt hier vorher hingeschrieben habe mit New Graphic Circle, dann würde ich genau diesen Konstruktor aufrufen. Und das Ganze sieht dann im Speicher jetzt so aus, wie Java jetzt beispielsweise das verwaltet. Das hat hier diese Klasse Circle, dann hat es diese Klasse Graphic Circle und zwischen den beiden existiert natürlich eine Beziehung, weil ich hier gesagt habe, das ist hier die Unterklasse, also hier Unterklasse und das hier ist die Oberklasse. Und da ist es jetzt so, und hier ist das Objekt. Und das Objekt hat natürlich jetzt, wenn man sich das genau anschaut, 5 Attribute. X, Y, R, O und F. O und F sind hier definiert und X, Y, R sind hier definiert. Und genauso bei den Methoden, das hat hier 3 neben den Konstruktoren. Ich habe hier die beiden Konstruktoren, einen für den, einen für den. Aber neben den Konstruktoren habe ich 3 Methoden. Nämlich einmal die Methode für die Umfangsberechnung, für die Flächenberechnung und zum Zeichnen. Und die Methode fürs Zeichnen ist nur hier drin. Die Methoden für den Umfang und die Fläche sind hier drin. Und wenn ich jetzt hier sowas schreiben würde, also hier Kreis 3, nu Graphic Circle und die Parameter spare ich mal jetzt hat und Sie würden hier sowas schreiben, Kreis 3 und dann Area und das ist Fläche, also FL ist gleich das. Dann würde jetzt so passieren, Kreis 3, er gehört ja zu der Klasse Graphic Circle. Dann schau danach, gibt es da drin jetzt eine Methode Area. Er stellt fest, diese Methode Area gibt es nicht hier. Dann geht er in der Hierarchiestufe bei den Klassen eine Stufe wieder hoch zu der Klasse Circle und sucht nach, ob hier die entsprechende Methode Area existiert. Das heißt also, wenn hier so Methoden angegeben werden für Objekte, dann geht er einfach von Anfang an durch und bis er so die Methode findet. Jetzt könnte natürlich sein, dass ich hier beispielsweise eine neue Methode Area definiere. Dann habe ich eine Methode Area hier und eine Methode Area hier. Wenn ich so ein Objekt habe, dann nimmt er natürlich das Erste, das er findet. Und zwar einfach so in dieser Hierarchiestufe. Er würde das hier nehmen und das hier wäre verschattet. Das wäre für Objekte von der Klasse Graphic Circle gar nicht sichtbar und verwendbar. Dagegen, wenn ich ein Objekt habe, das direkt da drauf zeigt, das würde diese Area verwenden. Und auf diese Weise kann ich also hier relativ viel mit solchen Hierarchien von Klassen rumspielen. Das Ganze ist sicherlich so, dass das in der Übung entsprechend detaillierter behandelt wird. Und da würden dann entsprechend auch Beispiele auch gemacht werden, die das dann sicherlich verdeutlichen. Objekte und Klassen sind also so eine Möglichkeit, ein Objekt oder ein Programm zu strukturieren oder zu organisieren. Die andere Möglichkeit ist mit dieser Modularisierung. Und im Grunde genommen sind natürlich Objekte schon so eine Art und Weise der Modularisierung. Und wenn man jetzt nochmal ganz allgemein sich das anschaut, die Modularisierung, die gibt's auch für prozedurale Sprachen wie C, haben Sie auch die Möglichkeit, das zu modularisieren. Schauen wir uns das mal an. Wie schaut so der Entwurf von Algorithmen aus? Die Vorgehensweise, man geht hier und schaut sich spezifiziert die Problemstellung, die man haben will. Man schaut sich an, was habe ich so für Variable, Definitionsbereiche, Datentypen, also hier ganze Zahl, Text und so weiter. Da gibt es ja die ganzen Möglichkeiten. Da kann man unter Umständen auch neue Datentypen eindefinieren, wie Person. Dann bei der Vorgehensweise, das nächste ist so, es gibt typischerweise so Bibliotheken von Algorithmen, da schaut man nach. Gibt es welche, die das machen? Wenn es welche gibt, hat man Glück gehabt. Und dann spart man sich die Programmierung und nimmt es gleich her. Wenn es nicht hundertprozentig gibt, kann man natürlich hier das Ganze erweitern oder anpassen. Wenn es jetzt nichts gibt, dann hat man ein Problem und dann muss man das Ganze neu schreiben. Und das macht man typischerweise so mit diesem Verfahren Divide and Conquer. Und zwar einfach in Teilprobleme zerlegen. Und zwar einfach rekursiv, bis man es in kleinere, beherrschbare Teile zerlegt. Ein Problem, wenn Sie sagen, Flugbuchungssystem. Das ist jetzt ein recht komplexes Problem. Oder Sie könnten natürlich jetzt ein einfaches Problem hernehmen, sagen Primzahlenberechnung. Die ein anderes Auto bauen. Also es gibt Probleme, die ganz unterschiedlich, das würde jetzt nicht vom Rechner her sein, sondern aber das ist jetzt hier ein Problem aus der Welt. Und was ich damit sagen will, Flugbuchungssystem, wenn Sie jetzt hören das von mir, Sie sollen das schreiben und lösen, dann sagen Sie, ja, wie fange ich da jetzt an? Was mache ich da jetzt überhaupt? Und das soll jetzt gleich mal vermitteln, dass das ja nicht so, dass Probleme nicht jetzt mit einmal überlegen gelöst werden können, sondern was man jetzt hier macht, man zerlegt es in Teilprobleme. Und zwar immer weiter. Und zwar so lange, bis ein Teilproblem beherrschbar ist. Und zwar hier Zerlegung, bis Teilproblem beherrschbar ist. Und wo man also sich konkret was drunter vorstellt. Wenn ich das Auto bauen jetzt hernehmen würde, kann man sagen, na ja, ich mache so hier, zerlegt das Ganze zunächst in Motor, dann Zündung und so weiter. Und genauso könnt ihr natürlich jetzt sagen, okay, wie der Antrieb ausschaut oder wie die Achse ausschaut, da kann ich mir jetzt ganz gut was vorstellen, das kann ich jetzt lösen. Und das könnte man dann lösen, wenn man das jetzt hat, ein IT-Problem hat. Man hat eine Sequenz von Schritten, man hat Alternativen, man hat Schleifen. Das sind so die Grundmittel, die wir ja gesagt haben, die uns zur Verfügung stehen. Und das würde dann bedeuten, wenn ich so ein IT-Problem habe, mit denen kann ich das Ganze jetzt halt hier angehen und entsprechend versuchen zu lösen. Und wenn man, wenn ihr das Beispiel hier jetzt hat, was ist da? Okay. Wenn man das Beispiel hier sich anschaut, schrittweise verfeinern von Algorithmen. Ich nehme das Auto, Fahrwerk, Karosse, Antrieb, Motor, Getriebe und so weiter, bis ich das in kleinere, überschaubare Einheiten habe. Und das mache ich jetzt auch natürlich für IT-Probleme. Und das ist, warum bringe ich das jetzt mit dem Auto? Diese Zerlegung, das haben ja nicht jetzt die Leute aus der Informatik erfunden, sondern das ist ja etwas, wie die Leute aus dem Ingenieurbereich schon lange an sich arbeiten, indem sie so das ingenieurmäßige Vorgehen haben. Ich versuche, das, was ich machen will, in kleinere Einheiten zu zerlegen und versuche dann diese kleineren Einheiten entsprechend zu lösen und dann setze ich das Ganze zusammen und hoffe natürlich, wenn ich hier die am Anfang, kann man sagen, geht man ja diesen Weg da nach unten und hinterher geht man ja den Weg wieder nach oben und ich hoffe, dass das Ganze dann zusammenpasst und dass ich dann auch, dass das Getriebe in reinpasst und dass dann entsprechend das Fahrwerk zusammenpasst mit dem Motor und Getriebe und so weiter. Also hier dieses Denken, wenn der Problemumfang zu groß ist. Denken Sie dran, Sie sollen das neue Windows 8, sagen wir, Sie sollen das neue Windows 9 programmieren. Und das macht ja erstens nicht nur einer, sondern da geht es halt darum, sie haben neue Möglichkeiten und das versucht man jetzt wieder entsprechend in kleinere Portionen zu zerteilen, versucht diese kleineren Portionen zu lösen und dann setzt man das Ganze zu einem Ganzen zusammen. Und diese Reibungsverluste, die sie halt dann haben beim Zusammensetzen, wenn sich unter Umständen nicht jeder genau an die Vorgaben gehalten hat. Weil wenn sie es zerlegen, würden sie so die Vorgaben definieren, die das hier erfüllen muss, damit es hier passt. Und wenn man das zusammensetzt. Und wenn sich die jetzt nicht so ganz dran halten und sagen, ach, ich mache das jetzt anders, dann gibt es natürlich entsprechende Reibungsverluste. Und das genauso bei IT, wenn sie sagen, ja, bei uns, wenn ich das in ein Teilproblem zerlege mit Methoden, hat man am Anfang vereinbart, ja, wir verwenden also 3 Parameter für die Schnittstelle und jetzt sagen sie, ach, 3, das ist mir zu wenig, ich nehme 4 her. Und oder 3 sind zu viel, ich mache das mit 2. Dann passt das natürlich nicht mehr zusammen und wenn sie es zusammensetzen, dann kracht es natürlich. Also hier diese schrittweise verfeinern. Und man kann sich das Ganze jetzt hier so vorstellen, bei den Algorithmen, was macht man da? Und wir bringen ja dann ein Beispiel, komplexes Problem, zerlegt das Ganze in Teilprobleme. Wenn ich dann so weit bin, dass ich also sage, ja okay, hier kenne ich mich aus, dann würde ich also hierher gehen und würde hier ein Modul A, 2A, 2B, 2C und dann würde ich hier arbeiten mit, also Sequenzen, würde hier arbeiten mit Alternativen und würde hier arbeiten mit entsprechenden Schleifen. Das wären dann hier so meine Programmzeilen, die dann hier relevant sind. Und jetzt können wir uns gleich mal so ein Beispiel von der Zerlegung anschauen. Damit es entsprechend einsichtiger ist. Und das ist jetzt schon ein einfacheres Problem, das Ganze, das dann überschaubarer ist. Und zwar wollen wir also hier zu einem gegebenen Datum nach dem 01.01.1900 will ich den Wochentag berechnen. ist es ein Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und ich gebe dem das Datum. Und der Rechner soll mir zurückliefern, was hier das entsprechende Datum da ist. Wie geht man bei dem Ganzen hier vor? Da nehme ich also genau hier diese Zerlegung hier. Und das ist hier mein Ausgang. Der Ausgang. Nehme ich ermittle Wochentag zu Datum D. Wie berechne ich mir das? Ich ermittle die Zahl der Tage seit dem 31.12.1899 bis D. Und dann ist entsprechend teile ich das Ganze durch 7. Und dann weiß ich, ob das jetzt ein Sonntag bis Samstag ist. Problem ist bei der Errechnung der Zahl der Tage. Es gibt Schaltjahre. Das heißt, ich kann nicht einfach immer 365 Tage mir berechnen. Und wir haben also hier so diese Aufteilung in Teilaufgaben. Und schauen wir uns mal das hier an. Ich weiß, der 31.12., das war ein Sonntag. Ich nehme die Zahl der Tage zwischen dem 31.12. und dem angegebenen Datum. Und dann dividiere ich das Ganze durch 7, nehme den Rest der Division, weil die Division selber interessiert mich nicht, sondern nur der Rest. Wenn der Rest 0 ist, dann ist es ein Sonntag. Wenn der Rest 1 ist, ist es ein Montag. Rest 2 ist ein Dienstag und so weiter. Bis ich bei Rest 6 bin. Und ich kann ja immer nur, wenn ich durch 7 teile, Rest 0 bis 6 haben. Das wäre also hier so ein Vorgehen von meinem Algorithmus. Das hier, das ist jetzt ein eigener Modul, den ich da jetzt halt verwende. Nämlich, wie ermittle ich die Zahl der Tage? Und das ist genau so der nächste Modul. Wie realisiere ich das Ganze? Nämlich hier, ich nehme einen Zähler her, starte mit 0, dann schaue ich mal an, nehme ich das vor dem aktuellen Jahr, und zwar sieht man also schon hier, addiere für jedes Jahr, das sieht schon nach Schleife aus, hier. Das ist hier schon so eine Schleife, die da eine Rolle spielt. Für jedes Jahr seit 1900 bis zum aktuellen Jahr, und zwar vor dem aktuellen Jahr, zähle ich 365. Wenn das Jahr ein Schaltjahr ist, dann addiere ich jeweils eins dazu. Dann gehe ich rein zum letzten Jahr, im aktuellen Jahr. Da für jeden vollendeten Monat nehme ich die Zahl der Tage. Wenn es ein Monat Februar ist und wenn es ein Schaltjahr ist, muss ich wieder eins dazu addieren. Und dann von dem letzten angebrochenen Monat, dann nehme ich also hier die Zahl der angebrochenen Tage im aktuellen Monat und addiere das zum Zähler. Und dann bin ich wieder soweit und kann damit entsprechend dem anderen Algorithmus weitermachen und durch 7 dividieren. Jetzt kann man natürlich, sieht man also hier, das ist sowas wie der Modul, ja, Zahl, Tage. Das wäre so eine Möglichkeit. Jetzt habe ich noch einen zweiten Modul. Diesen Modul Schaltjahr. Und das ist jetzt hier ein separater Modul, den ich also hier definiere. Und da ist es jetzt so, wie berechne ich hier diesen, ob das ein Schaltjahr ist oder nicht? Wenn das Ganze ist, wenn das nicht durch 4 teilbar ist, dann weiß ich, das ist auf alle Fälle kein Schaltjahr. Dann geht es natürlich weiter. wenn ich jetzt hier durch vier, also wenn es nicht durch vier teilbar ist, höre ich gleich hier auf. Jetzt ist so, kann man also sagen, hier durch vier teilbar. Also hier vier teilbar. Da bin ich jetzt hier drin. Dann schaue ich nach, wenn es nicht durch 100 teilbar ist, dann habe ich jetzt hier ein Schaltjahr. Dann ist es jetzt aber so hier, da weiß ich jetzt durch 100 teilbar. Weil der andere Fall ist ja jetzt bereits hier abgehandelt. Wenn das jetzt durch 100 teilbar ist, dann muss ich nachschauen, ob es durch 400 teilbar ist. Wenn es durch 400 teilbar ist, dann ist es keins. Wenn es aber durch 400 teilbar ist, dann ist es wieder ein Ja. Und auf diese Weise kann man also hier sagen, dass hier das Ganze, das hier ist durch 4 teilbar, ist durch 100 teilbar und durch 400 teilbar. Dagegen hier ist es durch 4 teilbar, durch 100 teilbar, aber nicht durch 400 teilbar. Also hier 4 teilbar, 100 teilbar, nicht 400 teilbar. Und hier entsprechend 4 teilbar, 100 teilbar, 400 teilbar. Und das sind jetzt so die entsprechenden Randbedingungen für die Entscheidung, ob das Ganze ein Schaltjahr ist oder nicht. Und wenn man sich jetzt so das Beispiel vom 24. Dezember 2000 anschaut, dann würde ich jetzt hergehen, der Zähler ist 0. Dann zähle ich jeweils 365, 366 bis 1999, kommt zum Ergebnis 36.524. Dann nehme ich Januar bis November, addiere jeweils die Tage des Monats, das war ein Schaltjahr, komme auf 335. Das kommt natürlich hier dazu. Dann kommen die 24, die kommen hier auch dazu, dividiere das Ganze durch 7, der Rest ist 0 und der 24. September war ein Sonntag. Stimmt das? Weiß das einer? Ich kann jetzt mal nochmal hier nachschauen. Da gibt es Übung bei 5. Da kann man natürlich jetzt so ein Datum hier eingeben. Und zwar hier, wenn Sie sagen, also wir könnten ja gut 24.12.2000, das kann man hier entsprechend eingeben, berechnen, gut Sonntag. Was haben wir heute für ein Datum? Heute ist der 2. Juni, gell? 02.06.2014 und da müsste jetzt Montag rauskommen. Und dementsprechend auch dann wirklich die Möglichkeiten, die Sie da haben. Wenn Sie hier, wenn man das Ganze hier nochmal anschaut, Makro Visual Basic Editor, da ist es jetzt so. Das ist jetzt halt der Programmcode, der da dahinter steckt. Da sieht man also hier, das ist hier der Teil, der die Zahl der Tage berechnet. Function, Visual Basic, die nennen die ganzen, also Functions und Subs. Also hier Function, hier ist Funktion, heißt, dass es ein Ergebnis liefert. Und da ist es so, ich gebe den Tag an, Monat, Jahr. Und da ist so, dass ich natürlich hier für den Tag des Monats, Januar, Februar, März, April und so weiter, habe ich die Zahl der Tage. Hier zählt er. Und für jedes Schaltjahr, das ist eine eigene Funktion, die wir hier angegeben haben. Und das ist ja genau das hier. Das ist genau der Teil hier, den wir hier vorher angegeben haben. Ist es durch vier teilbar, wenn es entsprechend hier Ergebnis false ist, dann ist false, dann hier entsprechend if und so weiter. Also hier ist es nicht durch vier teilbar ist. Modulo heißt, kann ich das Ganze dividieren, dass hier entsprechend der Rest, mich interessiert hier immer der Rest. Und modulo heißt, mich interessiert, wenn ich hier durch eine Zahl dividiere, nicht das Ergebnis der Division, sondern mich interessiert nur der Rest. Wenn der Rest hier größer ist, dann weiß ich, dann ist es nicht durch vier teilbar. Und so weiter hier. Das ist jetzt die Berechnung vom Schaltjahr. Und das ist die Gesamtfunktion, nämlich hier berechne Klick. Das bedeutet also hier, wenn Sie das Ganze anschauen, das ist einfach so, wenn ich da draufklicke, das heißt, dann ruft er genau die Funktion berechne Klick auf. Und dann liest er aus der Zelle B5 bis B7, das ist genau hier der entsprechend hier, B4 nimmt er her und berechnet dann hier die Zelle hier. Und das zerlegt er dann in den Tag, in den Monat und das Jahr und dann berechnet er das Ganze. Und das sieht man schon von der Modularisierung. Ich habe einen Modul berechne Klick, habe einen Modul Zahl Tage und habe einen Modul Schaltjahr und habe einen Modul bestimme Tag. Und damit wird das Programm an sich etwas überschaubarer, weil dann weiß man genau, was macht er da drin, was macht er da drin. Und das ist genau das, was hinter der Modularisierung an sich verborgen ist. Und durch diese Zerlegung in Teilbereiche. Und wir können uns da noch ein Beispiel auch anschauen mit der Strukturierung von Algorithmen. Warum macht man das Ganze, so wie ich das jetzt schon gesagt habe? Die vereinfachte Darstellung, bessere Lesbarkeit, weil jeder Modul macht dann eine ganz bestimmte Aufgabe. Und dann weiß man genau, wenn Sie den Programmcode hier anschauen, was wird hier gemacht, was wird dort gemacht. Wenn ich ein Programm habe, das vielleicht nur ein oder zwei Seiten hat, ist es jetzt nicht so von großer Bedeutung. Dagegen, wenn Sie ein Programm haben, das möglicherweise hunderte von Seiten, Programmzeilen hat, dann spielt es natürlich eine große Rolle, wenn ich hier durch diese Strukturierung eine bessere Lesbarkeit erzeuge. Auf der anderen Seite kann ich auch so die Wiederverwendbarkeit hier verwenden. Und man hat ja gesehen, diese Funktion oder Modul Schaltjahr, das habe ich für jedes Jahr aufgerufen. Das war nicht so, dass ich das für jedes Jahr neu programmiert habe, sondern ich habe es einmal programmiert und dann habe ich als Parameter übergeben, dass er das für das Jahr überprüft, ob das ein Schaltjahr ist oder nicht. Versuchen wir nochmal zu verdeutlichen, in einem anderen Zusammenhang, nämlich, ich will zwei konzentrische Kreise zeichnen. Und das mache ich jetzt nicht mit einem Laserdrucker, sondern mit einem Plotter. Weiß jemand, was ein Plotter ist? Oder weiß jemand nicht, was ein Plotter ist? Das wird typischerweise verwendet, beispielsweise denken Sie dran, Architekten, wenn die einen Plan machen. Dann haben die natürlich ein Problem, wenn sie sagen, ja, ich stelle denen einen A4 oder A5-Drucker hin. Und da sollen sie jetzt einen Gebäudeplan drauf zeichnen. Jetzt könnte sie sagen, ja gut, dann drucke ich so die Einzelteile aus und dann klebe ich es zusammen. Das ist genau das, was man macht, wenn Sie nur einen A4-Drucker haben. Sie drucken es auf mehreren Seiten auf und dann kleben Sie es zusammen. Das ist aber jetzt nicht so professionell für Architekturbüros. Und da gibt es diese Endlosdrucker. Da läuft das Papier, ist auf einer Rolle und es läuft dann einfach durch. Und das ist so ein Endlospapier, hat eine bestimmte Breite und dann gibt es einfach ein Zeichen, so eine Zeichenfeder und die zeichnet dann da drauf. Und genauso wie man das machen würde, wenn Sie das selber machen würden. Sie zeichnen so der Reihe nach auf und je nachdem, wie groß der Plan ist, würde halt dann den an einer bestimmten Stelle halt abschneiden. Und das ist so, mit einem Plotter können Sie das Ganze hier sehr leicht machen. Und der hat dann auf der einen Seite einen Zeichenstift. Und mit dem Zeichenstift haben Sie dann mehrere Möglichkeiten, was Sie mit dem machen. Sie können den bewegen, dass Sie sagen, gut, ich habe jetzt hier mein Papier und ich habe meinen Zeichenstift, der ist hier und den bewege ich jetzt in die Richtung. Und jetzt hängt es natürlich davon ab, wenn der Stift gesenkt ist, dann zeichnet er. Wenn der Stift gehoben ist, dann zeichnet er natürlich nicht, sondern er bewegt sich einfach über dieses Papier hinweg. Also ich kann den bewegen, ich kann den Zeichenstift drehen, zum Beispiel nach links in die Richtung oder ich kann den nach rechts drehen. Und entsprechend kann ich also hier, und zwar um wie viel Grad, das kann ich also hier 45 Grad, 50 Grad, 40 Grad und klar, für Architekturzeichnungen braucht man natürlich eine volle Flexibilität, um das zu machen. Und dann habe ich den Stift heben und senken. Wenn ich den gehoben habe und ich bewege den darüber, dann zeichnet er nicht. Wenn er gesenkt ist, dann ist es so, als wie wenn die Nadel oder die Feder darüber läuft und dann entsprechend schwarz oder je nach Farbe halt dann entsprechend was hinzeichnet. Ups, das war jetzt das Verkehrte. Jetzt muss ich wieder schauen, dass ich zurückkomme. Okay. Und da ist es so, jetzt habe ich die Aufgabe, ich will zwei konzentrische Kreise zeichnen, das ist so ein Quadrat. Irgendwie auf dem Bildschirm bei mir schaut das sehr ein bisschen in die Länge gezogen aus, aber es soll ein Quadrat, zwei Quadrate sein. Und der Start ist hier und ich soll einmal das hier zeichnen und einmal das hier zeichnen. Und die Aufgabe kann ich jetzt zerlegen und kann ich erledigen mit einem Modul. Und hier die Situation, ich habe dieses Modul zeichnen, ich definiere mir einen Modul und ein Modul hat einen Kopf. Das hier ist public, das heißt also, der ist nach außen hin erreichbar. Dann habe ich hier den Namen des Moduls. Und das ist so, man kann sagen, so ein Modul wäre auch eine Methode. Also im Zusammenhang mit objektorientiert spricht man auch dann gerne von der Methode. In anderen Programmiersprachen nennt man das Prozedur. In anderen wieder Funktion. In der dritten nennen sie das ganze Modul. Also hier, Modul ist so ein allgemeiner Bezeichner. Dann habe ich hier einen formalen Parameter. Also hier formaler Parameter. Und das ist sowas wie am Platzhalter. Und dann habe ich hier die Anweisungen des Moduls. Also hier Anweisungen des Moduls. Das sieht jetzt so aus. Ich senke den Stift und wiederhole jetzt das Ganze viermal. Bewege das entsprechend der Größe. Das sieht man schon, da stehen jetzt dann solche Sachen wie drin 10 cm oder 20 cm. Für unser Beispiel. Das wäre also genau das. Dann drehe ich mich nach links um 90 Grad. Dann mache ich wieder das und zwar viermal. Und am Schluss hebe ich diesen Zeichenstift wieder. Und das ist jetzt hier mein Modul, mit dem ich also hier das entsprechende Quadrat zeichne. Und das ist jetzt der Modul und jetzt schauen wir uns das an, die Definition. Und jetzt schauen wir uns an die Nutzung. Die sieht jetzt folgendermaßen aus. Problem ist so, ich starte hier. Ich bin ja am Anfang hier und schaue in die Richtung. Dann ist es so, ich bewege mich mit genau dem Wert hier in die Richtung. Also ich mache nach links, drehe das Ganze links um 45 Grad, bewege mich zum Punkt A. Und dann stehe ich da und die Richtung ist aber jetzt hier. Und jetzt drehe ich mich 135 Grad und jetzt ist meine Richtung hier in diese Richtung. Ich schaue, also mein Stift schaut in diese Richtung. Und jetzt ist das hier der Aufruf des Moduls. Also Aufruf des Moduls. Und zusätzlich habe ich hier aktueller Parameter. Und dieser aktuelle Parameter, der ersetzt meinen Platzhalter. Und wenn ich jetzt hier meinen Modul hier anschaue, dann rede ich hier immer von 10 cm in dem Modul. Und das ersetzt also hier meinen Bezeichner, den ich drin hatte, Größe. Also hier ersetzt formalen Parameter Größe. Und wenn ich wieder fertig bin, dann schaut mein Zeichenstift ja wieder in die Richtung. Der schaut nach unten. Dann drehe ich den Ganzen jetzt rechts rum, 135 Grad. Und dann bewege ich mich von A nach B. Das heißt, ich muss also hier genau die Distanz überwinden. Und dann rufe ich hier denselben Modul nochmal auf, aber jetzt mit 20 Zentimeter. Und jetzt zeichnet man das hier. Und entsprechend schaut er dann hier in die Richtung und jetzt drehen den 180 Grad am Schluss, dann schaut er wieder nach oben. Genauso wie hier, anstelle, dass er jetzt hier steht, würde er also hier stehen. Und insgesamt, gut, das ist SQRT, das steht also für Square Root, weil normalerweise auf der Tastatur können Sie natürlich jetzt nicht sowas hinmachen, weil Sie das als Tastaturzeichen ja nicht haben. Und drum bilden Sie das Ganze ab in SQRT und X. Das wäre also genau das, was da drunter steht. Und damit berechnen Sie also hier die Wurzel von, hier bei Square Root von 2, berechnen Sie also konkret die Wurzel von 2. Und das wäre also hier so ein Beispiel, wie Sie hier entsprechend mit Modulen hier umgehen und wie Sie die hier auch entsprechend nutzen. Und jetzt schauen wir noch. Naja. Gut, da hören vielleicht, ja, eine Minute haben wir noch. Also hier Parameter, die kann man also sagen, was habe ich bei den Modulen? Ich habe vorhin den Ergebnistyp, habe den Funktionsnamen, die Parameterliste und wenn man sich das anschaut, hier in Java public, habe hier das int, das ist hier Ergebnistyp. Dann habe ich hier den Namen, Methodenname. Und dann habe ich hier Parameter. Das sind hier meine Parameter. Dann habe ich hier den Datentyp. Und hier den Namen. des formalen Parameters. Und wenn man sich das Ganze anschaut, das ist jetzt hier beispielsweise in Java und das wäre dasselbe in Visual Basic, da schaut es ähnlich aus. Hier wäre der Methodenname, der Funktionsname, hier wären die Parameter, das heißt der Datentyp kommt hinten dran, nämlich hier as integer und das hier ist der Ergebnistyp. Und hier, das wäre Parametername, also hier Parametername und das wäre hier der Datentyp von dem Parameter. Und das ist hier genauso wieder der Name Funktion, wobei man ja also hier spricht man von Funktionen und nicht von Methoden. Und das allerletzte für heute, wenn so ein Hauptprogramm sich anschaut, besteht aus einer Menge von Teilmodulen. Da kann man also sagen, ich habe das Hauptprogramm, da kommen also diese ganzen Module vor, get name, berechne brutto, berechne netto oder berechnet netto, gib aus. Da ist übrigens ein Fehler drin, das heißt, das muss berechne netto heißen, nicht berechnet. Die hat der Anwendungsprogrammierer programmiert. Dagegen hier read from file, lesen von einer File, von einer Datei. Das ist etwas, was in der Programmierumgebung zur Verfügung steht. Also hier aus Programmierumgebung oder Betriebssystem. Und das gibt es dann für alle Programmiersprachen. Aber man sieht das Ganze hier, das Programm besteht aus vielen Einzelteilen und ich habe hier das Hauptprogramm, das ist, was man als Main bezeichnet und dann gibt es hier so diese ganzen einzelnen Module, die immer so ganz bestimmte Aufgaben erledigen. Und das steckt dann hinter, was wir vorher hatten mit den Teilproblemen, die lösen dann immer so in übersichtlicher Weise ein Teilproblem. Gut, damit wird man hier schließen.